Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Peter Bleckmann ist der Gründer von Welt statt Quartier, dem Institut für Bildung, Forschung und Entwicklung. Und in der heutigen Folge erzählt er mir vom Deutschen Kita-Preis, was es damit auf sich hat, wieso er die Initiative als Experte unterstützt, bis wann man sich hierfür bewerben kann und wieso frühkindliche Bildung und die Kita-Branche mehr Anerkennung und Wertschätzung bekommen müssen. Denn die wirtschaftliche Leistung wird unter anderem gebremst, wenn frühkindliche Bildung nicht unterstützt wird. Und das betrifft uns alle. Wenn du dich also jetzt mit deiner Kita bewerben möchtest oder persönlich engagieren willst, hör unbedingt in diese Folge rein. Viel Spaß! Ja, hallo lieber Peter, du bist mein heutiger Gast. Ich freue mich mega doll, dass du da bist. In dem Fall tatsächlich, weil ich auch aus einer Mutterperspektive auf ein ganz großes Thema schaue, und zwar in meinem Fall jetzt die Kita-Krise, ne? Also was passiert mit unseren Kindern in der frühkindlichen Bildung? Wie werden sie ausgebildet? Wie läuft das alles vonstatten und welche Ressourcen haben wir da eigentlich, auf die wir zurückgreifen können oder eben auch nicht? Und du beschäftigst dich unter anderem als Unterstützer mit dem Deutschen Kita-Preis. Und genau über dieses Thema werden wir heute sprechen. Aber bevor wir einsteigen, würde ich dich einmal bitten, dass du dich vielleicht einmal selber vorstellst und uns sagst, wie es dir heute geht.
Hallo Isabel, ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und du hast vollkommen recht, das ist einfach ein riesenwichtiges Thema, was wir heute haben. Also die Situation von Kitas, insbesondere von Kindern, aber auch der Familien. Und freue mich sehr, dass wir das heute miteinander besprechen können. Mir geht's heute ganz gut. Wie auch aus Elternperspektive, man ist manchmal ein bisschen müde und erschöpft, aber freue mich trotzdem sehr, hier dabei zu sein, genau, ja.
ja, das fühle ich. Tatsächlich bin ich heute Morgen zu früh aufgewacht, weil mein kleiner menschlicher Wecker neben mir uns geweckt hat. Und also du sprichst mir da aus dem Herzen, insbesondere heute fühle ich das besonders doll, deswegen freue ich mich wahrscheinlich auch genauso doll auf unser Gespräch. Aber lass uns gerne mal ein bisschen einsteigen, weil ich glaube, für viele ist natürlich jetzt der Kita-Preis erstmal nicht so greifbar. Wir haben jetzt gerade schon verstanden, ne? Wir wissen, die frühe Bildung entscheidet maßgeblich über die Chancen von Kindern in ihrem Leben. Und jetzt frage ich mich, warum wird dieses fundamentale Thema in der Gesellschaft und auch in der Politik oft so stiefmütterlich behandelt? Oder wieso denken, fühlt sich das für uns Eltern so an?
Ja, das ist wirklich ein großes Ding, was du ansprichst. Und ich glaube, wirklich ein großes Problem. Und ich glaube gleichzeitig, man muss so ein bisschen differenzieren. Insofern, dass ich halt einfach viele Leute jetzt auch kennengelernt habe, die beispielsweise in Familienministerien, in Ländern, auch im Bund arbeiten, die das Problem schon sehen. Also das ist nicht so, dass es nicht in dem Sinne nicht wahrgenommen wird. Und wenn man auch die ganze Fachcommunity, alle Verbände und auch alle möglichen Stiftungen und so weiter dazu nimmt. Also es sind schon viele Leute da, die sich da einbringen und engagieren. Zum einen, und es hat auch für das Thema, muss man auch nochmal sagen, eine Riesenentwicklung gegeben. Also wenn man denkt, weiß nicht, vor 10 Jahren bis heute sind ja im Bereich von 500.000 bis 800.000 neue Plätze entstanden im Bereich jetzt von 1 bis 3. Das reicht natürlich alles bei weitem noch nicht, aber das sind einfach riesenhafte Entwicklungen, die irgendwie mal gestemmt worden sind. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, gesamtgesellschaftlich scheint es einfach so, man guckt ja jetzt nur kurz vor der Wahl und dann sieht man so die Umfragen, was sind Sachen, die Leute so wichtig finden, dass sie eine Wahlentscheidung davon abhängig machen. Und da ist Migration oben, wo ich immer natürlich sofort ein bisschen misstrauisch werde, was ist das, was Leute meinen, wenn sie sagen Migration, aber das wäre nochmal ein eigener Podcast, aber eben auch ich glaube, so diese ganzen Themen Kinder, Bildung, das ist in der Liste dann, ich weiß es nicht, relativ weiter hin. Und das trägt mit dazu bei, dass es, glaube ich, immer noch kein so richtig politisches Gewinnerthema ist. Und das ist total dramatisch natürlich. Gleichzeitig muss man sagen, dass man auch heute ja, oder gerade in den letzten 14 Tagen war es nochmal so, dass auch diese Wirtschaftsforschungsinstitute immer wieder sagen, also da müssen wir rein. Also da kommt irgendwie plötzlich eine ganz andere Perspektive nochmal mit Gewicht mit dazu. Die sagen, also passt mal auf, die wirtschaftliche Entwicklung wird gebremst. Ich finde es als Argument, also mich müsste man, für mich bräuchte man das Argument nicht. Mir geht es eigentlich hauptsächlich um die Kinder und die Familien. Aber ich will einfach nur sagen, dass sich so der, vielleicht der Diskurs ein Stückchen dahin entwickelt, dass man einfach nochmal merkt, die gesamtgesellschaftliche Relevanz des ganzen Themas, dass das nochmal mehr nach vorne kommt. Gleichzeitig hast du recht, es reicht anscheinend immer noch nicht, weil man einfach sieht, in der Konkurrenz der Themen ist es immer so ein bisschen hinten dran. Jetzt als letztes Beispiel war es ja so, dass jetzt in den ganzen Haushaltsdebatten, die die Ampel in ihren letzten Zügen noch miteinander auszukämpfen hatte, also dass es dann noch geklappt hat, dass man wenigstens den Status quo der Bundesmittel, die für Kita-Qualität im System sind, dass man den wenigstens erhalten konnte. Das war dann am Ende ein Riesenerfolg. Aber wenn man sich vorstellt, wie kann das sein, dass das überhaupt in Frage steht? Es ist einfach, man steht kopfschüttelnd davor und denkt sich, wie kann das sein, dass das irgendwie nicht gesehen wird? Und das ist schon, da kann man schon durchaus verzweifeln. Aber gleichzeitig zeigt eben die Situation, klar, dann wird überall gezogen und am Ende ist es halt wirklich schwer, diese Themen so weit nach oben zu bringen, dass irgendwie ganz der inhaltliche Konsens, niemand würde was gegen Kinder sagen wollen, aber trotz alledem in der Prioritätenliste rutscht es immer weiter zu weit nach unten. Das ist ein echtes Problem.
Ich finde das erstmal ganz spannend. Du hast jetzt ganz unterschiedliche Dinge genannt. Ne? Also zum einen hast du gesagt, dass es durchaus Unterstützung gibt, gerade auch aus politischer Richtung, was ich total erstmal schön als Mutter finde zu hören. Auf der anderen Seite sagst du, dass man sich gerade jetzt auch im Zusammenhang mit den Wahlen im Februar darüber Gedanken macht, was sind denn eigentlich die Gründe, wieso die Leute aus der Bevölkerung wählen, für was wählen sie, für was stehen sie ein? Und ich habe mich gefragt, was ist denn der Grund dafür, was glaubst du, wieso Menschen sich nicht aktiv und bewusst auch für Kitas und frühkindliche Bildung einsetzen und dafür wählen gehen? Wohlwissend, und dieses Argument hast du gerade genannt, dass es ja auch einen wirtschaftlichen Impact hat, also dass es eine Wirtschaftsleistung hat, die wir brauchen in einer Gesellschaft, die von Fachkräftemangel bedroht ist, die aber auch von unterschiedlichen Krisen bedroht ist und die vor allem auch von einer alternden Gesellschaft bedroht ist. Ich sage das jetzt bewusst mit bedroht. Also ich will damit sagen, ob ich jetzt selber Mama bin oder nicht, ob ich Papa bin oder nicht, es ist doch für mich total relevant, dass ich mich auch für alle anderen Kinder hier in dieser Gesellschaft einsetze, weil die unsere Wirtschaft irgendwann aufrechterhalten werden. Wieso tun wir es nicht?
Ja, das ist eine sehr große Frage, aber ich denke mal, also zwei Antwortansätze fallen mir ein. Das eine ist, dass wir einfach uns vor Augen führen müssen, dass wir in einem, dass der gesellschaftliche Diskurs immer mehr vergiftet einfach. Das ist so. Je mehr sozusagen von innen wie von außen rechtspopulistische Narrative gesetzt werden und dann auch wiederholt werden, auch von etablierten Parteien wie auch anderen Akteuren, desto mehr wird es irgendwie geglaubt. Also ich hatte das ja eben kurz gesagt, ich würde vielleicht den Gedanken zum Thema Migration kurz ausführen, dass wir immer wieder sagen, bitte. Migration ist ein Problem, Migration ist ein Problem, Migration ist ein Problem. Das ist einfach ganz fatal, weil wir müssen anerkennen, dass Migration für viele Probleme die Lösung ist. Das müssen wir immer wieder auch klar machen und aussprechen und sagen. Aber im Moment hat man einfach das Gefühl, dass diese einfach auch genauso für mich glasklare Erkenntnis einfach unheimlich schwer dass diese Erkenntnis und Position des gesellschaftlich einfach unheimlich schwer hat und nicht durchdringt. Und das hat eben mit einer, wie soll ich sagen, mit einer Polarisierung des Diskurses zu tun. Auch, aber nicht nur in Social Media. Und die ganzen Entscheidungen, die jetzt gefallen sind bei Facebook und anderen, das hilft natürlich nicht, sondern das öffnet nochmal alle Tore für eben rechtspopulistische Diskurse. Da haben wir wirklich das ist ein sehr, sehr großes Problem, dass sozusagen immer wieder dann eine Diskussion geführt wird, um die Probleme, die man hat, nicht in Ruhe zu analysieren und Lösungen zu suchen, sondern im Grunde immer Schuldige zu suchen. So. Und das ist eben bei der Diskussion, die wir gerade rund um das Thema Migration haben, leider, leider sehr, sehr, sehr oft der Fall. Sodass alle, die im Grunde genommen auch politisch, als politische Akteure wie auch als gesellschaftliche Akteure, die einfach sagen, ja, wir suchen Lösungen, wir wollen das verbessern, die haben es mit der Zeit immer schwerer, während es irgendwie wir eine Diskussion haben, dass die irgendwie einfach nur draufhauen wollen, plötzlich so ein bisschen ein Stück immer mehr nach vorne kommen. Und das ist einfach eine ganz große Problematik. Genau, das ist das eine. Und das andere vielleicht ganz kurz noch, das hängt ein bisschen damit zusammen, aber tatsächlich ist, glaube ich, auch eine Sache, die man vielleicht als, oder ich zähle mich so zu den idealistischen Menschen und von daher sage ich wir, die wir leicht unterschätzen, wenn wir sozusagen für uns als idealistisch orientierte Menschen ist es irgendwie was Selbstverständliches, dass man sich für eine gute Entwicklung der gesamten Gesellschaft engagiert.
Und unbedingt. Einfach
zu wissen, dass das nicht die Standardvoraussetzung für alle Menschen ist, das anzuerkennen, sondern dass im Grunde wenn man so will, der innere Schweinehund oder das, was, wo es einem selber am Ende gut geht, für sehr, sehr viele einfach das ist, wonach, was sozusagen oben steht und alles andere kommt danach. Ich denke, es ist kurzsichtig gedacht, weil am Ende, wenn es allen gut geht, geht es einem selber ja auch irgendwie besser. Also ich habe auch nichts davon, wenn es anderen schlecht geht. Also es bringt mir gar keinen Vorteil. Das ist mein Denken, aber trotzdem muss ich anerkennen, so gehen nicht alle Menschen an gesellschaftliche Fragen oder überhaupt an oder politische Fragen oder persönliche Fragen ran. Und das muss ich auch zur Kenntnis nehmen. Man muss auch davon ausgehen, dass es so ist.
Ja. Darf ich ganz kurz einen Satz dazu sagen, Peter? Ich fühle es total, was du sagst, ne? Und du hast total recht. Wir können nicht unseren Idealismus, den wir vielleicht haben, auf andere übertragen oder zumindest erwarten, dass alle genauso agieren, denken, fühlen und auch handeln wie wir. Das ist definitiv zu viel. Was ich aber trotzdem in den Raum stellen möchte, ist eben, wie du das gerade so schön formuliert hast, wenn es allen gut geht, geht es mir besser. Und das trifft in die gleiche Kerbe, wie eben der Fakt, dass wenn wir dafür sorgen, dass Kinder in der frühkindlichen Bildung unterstützt werden und die nötigen Ressourcen an die Hand bekommen, dann sorgen wir gleichzeitig dafür, dass wir als alternde Menschen und als ältere Menschen in einer Wirtschaft leben, in der für uns gesorgt werden kann, beispielsweise Rente. Ne? So. Und das sind ja schon wichtige Themen. Das ist ja im Prinzip einfach wie so ein Dominoeffekt oder wie ein ganz normaler Kreislauf, der sich irgendwann wieder schließen muss. Also wenn du selber möchtest, dass es dir im Alter gut geht, ich weiß, ne, da wollen wir immer noch nicht hingucken, aber müssen wir ja notgedrungen, dann müssen wir auch jetzt dafür sorgen, dass die Menschen, die diese Wirtschaft aufrechterhalten, wenn wir es nicht mehr können, die nötigen Ressourcen bekommen. Also ich will damit sagen, mir geht's nicht darum, dass ich sage, hey, jetzt seid doch mal alle Idealisten und tut was Gutes, sondern vielmehr denk an dich, meinetwegen, denk an dich und denk daran, wie es dir im Alter gehen soll. Und wenn du möchtest, dass es dir gut geht, dann tu jetzt was für die jungen Leute. So, also das ist einfach ein ganz, ich finde, eine ganz logische Schlussfolgerung eher, oder?
Das ist so, gleichzeitig scheint es eben so zu sein, dass es für viele Menschen eben auch schwer ist, sozusagen dieses so lange in die Zukunft zu blicken und über den jetzigen Moment hinaus zu gucken. Das sehen wir auch bei anderen Themen. Einerseits und andererseits, meine, das ist ja auch für uns heute ein Thema, ist es ja auch so, dass genau diese Überlegung eben auch viele dazu motiviert, zu sagen, hey, wir tun was so. Und das ist vielleicht was manchmal auch zu wenig gesehen wird und wo es vielleicht auch nicht schlecht ist, da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen und das auch nochmal zu sehen und dass wir auch sozusagen im Diskurs auch nochmal sehen, okay, da ist sozusagen jetzt diese, ich habe es jetzt mal so, wir haben es ja gemeinsam so ein bisschen in schwarzen Farben gemalt, diesen rechtspopulistischen Diskurs, und aber auch zu sehen und zu anerkennen, wie viele Leute sich gesellschaftlich engagieren, wie viele Leute eben genau diese Gedanken, die du formuliert hast, wir denken an die Kinder, aber auch ein bisschen an uns selbst, dazu motiviert zu sagen, wir tun was, wir engagieren uns.
Ja. Genau. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf den Kita-Preis eingehen. Ne? Also du bist ja Teil des Expertinnen-Teams für die Kategorie Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres. Jetzt vielleicht einmal kurz zur Aufschlüsselung. Es gibt drei Preiskategorien. Und eine Preiskategorie ist Lokales Bündnis des Jahres. Eine andere Preiskategorie ist Kita des Jahres. Und was ist die dritte? Magst du die nochmal ergänzen? Oder vielleicht sogar auch die vierte? Also magst du mal die Preiskategorien ergänzen, die es da noch gibt?
Du hast die beiden Hauptkategorien gerade schon genannt. Also es werden Kitas ausgezeichnet, das Kita des Jahres, Lokales Bündnis des Jahres. Und dann gibt es als neue Kategorie seit letztem Jahr Attraktivität der Arbeit. Also da hat sich der DGB nochmal mit engagiert und eingebracht, zu sagen, wir wollen nochmal ein besonderes Augenmerk auf die Arbeitsbedingungen, auf die Rahmenbedingungen der Mitarbeiter in der frühen, in dem Feld, Frühbildung und Betreuung legen und auch da nochmal besonders den Blick drauf werfen. Und dann gibt es als vierte Kategorie auch nochmal von der Zeitschrift Eltern ein Elternvoting. Also alle, die diese Zeitschrift lesen, haben dann in der Zeit, wenn sozusagen die Finalisten feststehen, haben dann die Möglichkeit zu sagen, so von den 8 Finalisten Kitas sich nochmal zu entscheiden. Man kann dann so kurz Filme angucken, nochmal Informationen lesen und dann sagen so, das ist die Kita, die mich besonders beeindruckt. Also insofern zwei Hauptkategorien und nochmal zwei Zusatzkategorien, könnte man sagen.
Okay, sehr cool. Und magst du mal so ein bisschen erläutern, also wer kann sich für diesen Kita-Preis, für den deutschen Kita-Preis, also das ganz obere Dach sozusagen, bewerben? Was sind so die Rahmenbedingungen? Wer kann sich da bewerben? Wie kann man da mitmachen? Magst du da mal so ein paar Worte zu sagen, dass man erstmal so das große Ganze auch versteht?
Ja, sehr gerne. Also erstmal können sich alle Kitas in Deutschland bewerben, und auch alle, die in Bündnissen miteinander kooperieren für Frühbildung. Jetzt gerade ist das Bewerbungsportal geöffnet. Bis zum 7. März kann man eine Bewerbung einreichen. Und man wird dann dort durch verschiedene Fragen geleitet, um nochmal so ein bisschen den ersten Eindruck zu vermitteln, wie die Arbeit läuft. Man kann auch Kitas wie auch Bündnisse nominieren. Also es kann ja einfach sein, dass man als Elternteil oder als Kooperationspartner oder aus irgendeiner Perspektive heraus einfach nochmal sagt, Mensch, was die Kita macht oder was dieses Bündnis macht, das finde ich so cool, ich möchte die gerne nominieren. Da hat auch jeder Mensch die Möglichkeit, so eine Nominierung auszusprechen und dann werden die eben angesprochen und gefragt, ob sie eben auch eine Bewerbung einreichen wollen. Genau, das sind dann immer insgesamt, sage ich mal, so um die mehrere 100, 500 sowas Bewerbungen in den beiden Kategorien. Und genau, die werden dann eben von einem Expertinnen-Team nochmal durchgesehen und man guckt, ja, wer kommt dann vielleicht zu den Finalisten und genau, hat vielleicht eine Chance auf den Preis. Vielleicht nochmal zu den beiden Kategorien, wenn ich das sagen darf. Also das eine ist tatsächlich, Kitas werden ausgezeichnet, einfach weil sie eine besonders gute Arbeit machen, besonders gut auf die Kinder eingehen, besonders gut eine Beteiligung gut organisieren, dass Kinder sich gut einbringen können, aber auch Elternpartizipation eine große Rolle spielt, dass man das Umfeld, den Sozialraum einbezieht und dass man auch, das ist auch beim gesamten Kita-Preis total wichtig, dass man so ein Konzept hat, wie man sich weiterentwickelt. Also es ist auch wesentlich und das ist auch das Qualitätsverständnis, was dahinter steht. Niemand ist einfach schon so fertig und immer richtig gut, sondern alle machen sich auf den Weg. Man guckt auch so ein bisschen, wie lernen die Kitas, aber auch die Bündnisse aus den Erfahrungen, wie entwickelt man sich weiter. Und bei Bündnissen ist es so, da ist natürlich das Feld nochmal viel weiter offen. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man sagt, es gibt so viele Menschen, Akteure, Institutionen, Initiativen, die mit Kitas gemeinsam sich engagieren für das Aufwachsen von Kindern. Und da einfach nochmal einen Blick drauf zu werfen. Das kann die Kommune sein, das kann, weiß ich nicht, der Bauernhof in der Nachbarschaft sein oder ein Betrieb in der Nachbarschaft. Das können KünstlerInnen sein, das kann auch das Jugendamt sein. Es können sehr, sehr unterschiedliche Akteure sein, es können auch ehrenamtlich engagierte Menschen sein. Das ist relativ breit, aber das Gemeinsame ist eben, es tun sich Leute wirklich mit einer Verbindlichkeit zusammen, um sich gemeinsam zu engagieren für Kinder, ungefähr so diese Altersgruppe 0 bis 6. Aber natürlich, wenn es darüber hinausgeht, wäre jetzt kein Ausschlusskriterium, aber sozusagen da ist einfach der Fokus beim Deutschen Kita-Preis.
Mhm. Sehr spannend, vielen lieben Dank. Jetzt möchte ich mal so eine kleine kritische Stimme auftönen lassen. Und zwar, Kritiker könnten jetzt ja auch sagen, das ist eine reine Kosmetik, ne? Also einen solchen Kita-Preis irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Wie antwortest du solchen Menschen, die dich beispielsweise fragen, warum macht ihr nicht auf Missständische aufmerksam, statt euch eben mit so Ausnahmen auseinanderzusetzen beziehungsweise auch die Ausnahme zu feiern? Was antwortest du solchen Menschen?
Ja, tatsächlich gab es solche kritischen Fragen von Anfang an. Also als die ersten Ideen zum Deutschen Kita-Preis entwickelt wurden, gab es sehr, sehr viele, die gesagt haben, wie kann man das machen? Also das ganze System steht ja total unter Druck. Und dann jetzt zu sagen, also das kann auch wirklich eine komische Konnotation haben, wenn man jetzt so das Gefühl kriegt, ach, eigentlich sind die Bedingungen total schwierig, aber manche kriegen es ja trotzdem hin und deswegen können es doch eigentlich alle. Also das ist tatsächlich überhaupt nicht die Botschaft, die damit verbunden sein soll. Aber man hat eben aufgrund dieser Überlegung verschiedene Sachen mit dem in den Preis sozusagen eingebaut, um das ein Stückchen aufzuheben. Das eine ist eben, dass man, wie ich eben schon gesagt habe, gesagt hat, Qualität ist nicht etwas, was einmal so feststeht. Wir sagen nicht, es ist nicht die beste Kita des Jahres, sondern einfach Kita des Jahres. Das heißt, eine stellen wir mal besonders ins Zentrum. Es gibt ja dann zweite, dritte Preise, die stellen wir mal ins Zentrum und sagen, guck, da kann man sich was abgucken. Aber wir wissen auch, dass auch die sich weiterentwickeln wird und muss und dass sie nicht einfach da stehen bleiben kann. Oder dass sie den Preis auch nur deswegen verdient, weil sie eine Entwicklung hinter sich hat und weil sie nicht als perfekte Kita. Man würde auch den Preis nicht kriegen, weil man jetzt irgendwie, sag ich mal, keine Ahnung, da war so ein bisschen der polemische Begriff von der Porsche-Kita, so stand im Raum einfach, wenn jetzt irgendein Akteur da wäre, der einfach da unheimlich viel Geld reinbuttert, was nirgendwo sonst in der Republik der Fall wäre, dann würde das im Bewerbungsprozess halt dazu führen, dass man sagt, okay, das ist so eine besondere Situation. Es ist toll, dass es der Kita gut geht, aber das können wir nicht auszeichnen, weil es
sehr cool.
Genau diesen Aspekt nicht transportiert, zu sagen, wir wollen auch andere motivieren. So, ne? Und das Zweite ist tatsächlich auch, was deswegen, genau wegen dieser kritischen Fragen, wie gesagt, dann auch eine besondere Bedeutung hat, ist eben genau das Thema lokale Bündnisse. Und das hat damit zu tun, dass das Feld der frühen Bildung, das wird ja nicht von top-down von oben nur gesteuert. Das ist natürlich wichtig, welche Rahmenbedingungen werden vom Bund und auch von den Ländern gesetzt, welche Ressourcen hauen die rein. Das wird niemand kleinreden, dieses Thema. Und gleichzeitig ist es so, dass unheimlich viel auch lokal passiert und auch lokal entschieden wird, lokal Rahmenbedingungen gesetzt werden und lokal Strukturen geschaffen werden. Das machen Kommunen eben, aber auch die anderen Akteure, die vor Ort sind, auch die Trägerstrukturen, die Kitas betreiben, auch das ist eben in sehr wesentlicher lokal organisiert. Und da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, ist da auch zum einen Leute sind, die sich engagieren, dass da eben wichtige Strukturen gelegt werden und auch, dass man auch das Bewusstsein hat zu sagen, die Kita selbst hängt auch davon ab, dass da ein Umfeld da ist von anderen Akteuren, die Kita auch wiederum unterstützen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil durch dieses Unterstützungssystem ja zumindest, ja, es wird nicht alles perfekt vielleicht, aber es wird zumindest, macht es einen riesen Unterschied, ob man in so einem lokalen Umfeld agieren kann oder nicht. Und das kann halt schon auch bei einer Kommune, die will oder mit einem Netzwerk, was will, kann da schon viel passieren.
Ja, das heißt, du würdest jetzt nicht sagen, dass man auch eben, also weil ich habe gerade gedacht, ja gut, aber sind nicht Bündnisse vielleicht auch einfach dann doch nur ein Pflaster auf ein kaputtes System, ne? Also weil ich sage das bewusst, weil ich bin auch systemische Coachin und ich finde manchmal, wenn ich so ins soziale Netzwerk schaue und so einige Coaches sehe, die dir dann irgendwie sonst was versprechen, Hauptsache du achtest darauf, dass du deine 60 Minuten am Tag spazieren gehst oder deine 3 Liter Wasser trinkst, dann denke ich mir immer so, naja gut, das ist alles schön und gut und das kann mit Sicherheit auch helfen, aber wenn wir bedenken, dass das System eben so funktioniert, wie es funktioniert und ich einfach meine 60 Stunden die Woche arbeite, weil mein Arbeitgeber mir eben keine Flexibilität erlaubt, ich keine Vereinbarkeit habe und, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich 60 Minuten am Tag spazieren gehe und meine 3 Liter Wasser trinke. So ganz kritisch gesagt. Und ich habe mich das bei den Bündnissen gerade auch gefragt. Ich glaube, persönlich sehe ich es genau wie du, ne? Netzwerke haben eine große Macht und alleine da angefangen, dass sie eine große Zugehörigkeit birgen und einem einfach das Gefühl auch da geben, dass man irgendwie sich in einem Safe Space bewegt, wo man sich untereinander austauschen kann und gleiche Herausforderungen bekämpfen kann. Aber ist es nicht auch irgendwie ein Stück weit so, dass solche Bündnisse ja irgendwie auch nur ein Pflaster sind auf das kaputte System? Oder würdest du sagen, dass man damit auch das kaputte System ein Stück weit reparieren kann oder verändern kann?
Ich würde Letzteres sagen. Und zwar deswegen, weil man muss ja erstmal fragen, was ist das System? Und das System ist im Fall der frühen Bildung eben sehr vielgestaltig. Und da wird man sagen müssen, dass eben dadurch, dass es jetzt ist kein durchgängig hierarchisches System. Also es gibt jetzt keine, nicht die Familienministerin kann hingehen und sagen, ab morgen sollen alle Kitas das und das machen. Oder wir haben ab morgen Betreuungsschlüssel XY. Sondern Teil des Systems ist eben sehr stark die lokale Ebene. Sie sind auch in der Verantwortung. Und das ist zum Beispiel, wenn man jetzt aus einer bundesweiten Perspektive guckt, führt das beispielsweise zu der Erkenntnis, dass man sagen muss, Beispielsweise jetzt einfach nur, wenn man gar nicht über Qualität, sondern nur über den Ausbaugrad spricht, wird man einfach feststellen, das ist von Kommune zu Kommune irgendwie unterschiedlich. Und das erklärt sich nicht allein daraus, dass die eine Kommune reich und die andere arm ist, sondern da gibt es, weiß nicht, natürlich gewisse Traditionen zwischen Ost und West beispielsweise und zwischen ein bisschen konservativen und weniger konservativen Regionen in Deutschland. Aber eben auch spielt eine Rolle die Frage, ob sich da eine Kommune irgendwie das zum Thema macht und da auch engagiert und da Leute auch auch kommunalpolitisch sich einsetzen. Und deswegen, wenn man vor Ort ist und zum Beispiel feststellt, keine Ahnung, bei den also da ist eine Bürgermeisterin total präsent bei diesem Thema, die hat das auf ihre Agenda gesetzt, die ist für alle irgendwie nah und ansprechbar und hat irgendwie auch mit im Gemeinderat dann dafür gesorgt, dass da nochmal zusätzliche Ressourcen reinkommen ins System. Das macht schon einen Unterschied, so, ne? Also, und das insofern auch nochmal in den Fokus zu setzen, ohne zu sagen, also niemand würde jetzt die Länder und den Bund aus der Pflicht nehmen wollen. Das fände ich eine ganz schwierige Diskussion. Und das, würde ich jetzt auch sagen, das darf nicht passieren und das ist auch klar, dass auch die Länder und der Bund, da kommen eben die wesentlichen Ressourcen her. Also das ist auch wichtig, dass das so bleibt und auch, dass die auch in der Tendenz immer noch viel mehr reinhauen, sage ich mal so. Ne? Aber wie gesagt, ich denke, zum System gehört auch die lokale Ebene und deswegen ist es auch da wichtig, drüber nachzudenken, wie würde denn gutes lokales System aussehen für Kitas?
Ja, voll, voll. Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, wie gelingt es denn, dass diese Partnerschaften auch wirklich inklusiv gestaltet werden? Also, dass wir beispielsweise dafür sorgen, dass eben Kinder aus privilegierteren Familien nicht immer automatisch profitieren und solche aus weniger privilegierteren Familien eben gar nicht profitieren. Ne? Kann man da irgendwie so ein Muster erkennen oder eine Rahmenbedingung erklären?
Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Und es ist tatsächlich ja so, wir haben ja einen Rechtsanspruch auf den Kita-Platz, aber keine Realität, die heißt, dass alle Familien, die einen Kita-Platz brauchen, auch einen kriegen. Und insofern ist es, und in dieser Mangelsituation haben die grundsätzlich schlechtere Voraussetzungen haben, einfach auch da einen großen Nachteil, was wiederum viele, viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Also wenn Familien beispielsweise mit Fluchtgeschichte oder mit einem schlechteren ökonomischen Status haben einfach immer wieder schlechtere Chancen, einen Kita-Platz zu kriegen, bundesweit gesehen. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt bei den Bündnissen, die beim Kita-Preis, sage ich mal, vor allem in den Fokus gestellt werden, ist es ganz häufig der Fall, dass genau das Thema eigentlich im Fokus ist. Und dass man im Grunde auch nochmal auszeichnet, was sind die Lösungen, die man vor Ort gefunden hat, vor diesem Hintergrund. Also ich nenne mal ein Beispiel, wo ich selber jetzt den Besuch gemacht habe. Das war ein besonders von Armut geprägter Stadtteil in Gelsenkirchen. Und da war also die Stadt dahinterher, da war der große kommunale Kita-Träger dahinterher. Und die haben sozusagen einmal inhaltlich dran gearbeitet. Eine Art von armutssensibler Kita war da das große Thema. Und das haben sie sozusagen das war sozusagen das übergreifende Bündnisthema an der Stelle. Und wie kann man das machen? Das ging an da von der, sagen wir mal, wirklich Alltagsfrage, wie gestaltet man Kindergeburtstage, dass keiner irgendwie das Gefühl hat, er muss da, also die haben gesagt, manche Kinder sind früher gar nicht zur Kita gekommen am Geburtstag, weil die Erwartung so hoch war. Und da hat man einfach gesagt, nee, da müssen wir von weg. Es muss irgendwie eine Form gefunden werden, wo Geld keine Rolle spielt. Bis hin eben dazu, dass man einen Lebenslagenansatz hat, wo die wirklich sich mit jedem Kind auseinandersetzen. Was ist die Lebenssituation? Was sind aber auch die Kompetenzen? Was sind die Interessen? Und was würde einem Kind weiterhelfen, sich zu entwickeln, die Talente zu entfalten, egal wo es herkommt? Und aber auch, braucht es vielleicht nochmal eine besondere Unterstützung? Und wenn man dann merkt, keine Ahnung, ein Kind ist vielleicht besonders musikalisch, aber die Eltern würden nie auf die Idee kommen, zur Musikschule zu gehen, dann kann man eben überlegen, ja, kann man diese Brücke vielleicht irgendwie schlagen, als ein Beispiel. Ja. So, und dann, Beispiele, sei es im Kreativen oder sei es, dass man merkt, eine Familie braucht auch nochmal, ein Kind hat einen Bedarf an Ergotherapie oder der Familie nicht so bewusst oder solche Sachen bis dahin. Also, dass man aber vor allem erst nochmal sieht, so, wo sind die Talente, wo geht's hin bei dem Kind, wo zeigt es eine besondere Stärke, Und dann eben deswegen auch Bündnis, weil das kann die Kita am Ende nicht allein. Also jetzt eben das Beispiel vom Musikstudio, braucht dann eben Ansprechpartner, Anspielpartner, mit denen sie kooperieren kann, wo eine Verbindung da ist und wo man eben sagen kann, okay, guck mal hier, ihr könnt doch dem Kind auch nochmal was geben. So, und das ist dann so ein bisschen das, was eine lebendige Bündnisarbeit dann irgendwie ausmacht, dass dieses nicht so sehr dem Zufall überlässt, dass diese Anspielstationen da sind, sondern dass man sagt, hey, das ist hier das Bündnis. Wir committen uns ein Stück weit, dass wir auch wirklich, sage ich mal, zur Verfügung stehen und mitmachen. Wir sind dabei, wir sind Partner. Mhm. Und das kann ganz unterschiedlich dann wiederum gestaltet werden, aber das ist so der sozusagen der Spirit, sage ich mal, von den Bündnissen, die wir da auch besonders in Fokus stellen.
Ja, und dieser positive Spirit, finde ich, der wird ja zum Beispiel auch durch das durch den DGB-Sonderpreis Gute Arbeit ganz gut wiedergespiegelt, ne? Weil hier die Arbeitsbedingungen in Kitas ein zentrales Thema sind. Und mich würde mal interessieren, glaubst du, dass dieses Signal ein Signal ist, dass wir Menschen endlich auch bedacht darauf sind, eben das Wohlergehen von Kindern irgendwie ins Rampenlicht zu stellen oder uns zumindest für das Wohlergehen unserer Kinder mehr zu sorgen? Oder würdest du sagen, nee, wir sind eher noch schon noch weit davon entfernt und die angemessene Wertschätzung fehlt bis heute?
Ja, vielleicht erstmal zu dem Preis, Attraktivität der Arbeit. Also das ist tatsächlich, fanden wir alle super, dass es diese neue Kooperation mit dem DGB gibt und dass damit auch automatisch jetzt in dem Kita-Preis so dieses ganze Thema einfach nochmal, ist bei allen nochmal mehr in den Fokus gegangen, also die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte. Und das ist ja wirklich auch total relevant, weil wenn man in einem System ist, wo sozusagen erstmal Leute eine große Vorbehalte haben, überhaupt sich da einen Berufsweg vorzustellen, oder wenn man in dem Beruf ist, man nach viel zu kurzer Zeit einfach feststellt, das ist einfach zu stressig, das tue ich mir nicht an, dann ist es einfach eins der großen Probleme, die es in dem ganzen Feld gibt. Und ein wichtiger Impuls ist in der Richtung natürlich zu sagen, okay, lass uns mal angucken, wie sind denn die Arbeitsbedingungen und was muss da verbessert werden. Und insofern ist bei dem Preis tatsächlich so, denn das ist ja, der DGB vergibt den eigenständig und die gucken natürlich erstmal so auf die Basics, sagen so, ist hier eine Tarifbezahlung, gibt es hier irgendwie ein Beschwerdesystem, was und so einfach so diese ganz eigentlich gesetzlich geregelten oder tariflich geregelten Standards, wird das erstmal eingehalten. Und dann, was macht die Kita oder das Bündnis sozusagen darüber hinaus mit dieser Perspektive, wie können wir es schaffen, gute Arbeitsbedingungen herzustellen? Und das ist zum Beispiel, war jetzt ein Bündnis, wo das Thema Gesundheit auch mal sehr im Fokus stand. Ich habe selber ein Bündnis kennengelernt, da war es so, dass halt die Kommune dann nochmal ermöglicht hat, dass eine Netzwerkkoordinatorin eingestellt wird, die übrigens auch wie du eine systemische Ausbildung hatte und was dazu geführt hat, dass sie einfach sehr präsent war im System, aber gleichzeitig auch so ein bisschen nicht im Kita-Alltag integriert war und sie hat halt dadurch die Rolle einnehmen können, alle möglichen, ich sage mal, Konfliktkonstellationen, die irgendwie dabei waren, zu entstehen, relativ schnell zu entschärfen. Entschärfen nicht durch Wegmoderieren, sondern durch einfach auf den Tisch packen, dass Leute es aussprechen können. Hier eine Konkurrenzsituation zwischen Kitas, woher kommt das, was können wir da, wie können wir damit umgehen? Oder auch eine Situation zum Beispiel, wenn Leute neu in die Leitungsrolle kommen, was ja eine Riesenverantwortung ist, wo auch oft die Begleitung fehlt. Und sie hat dann, ohne da jetzt zu sagen, das ist ein Führungskräfte-Coaching oder so, aber sie war einfach da, konnte die Leute begleiten, konnte sie ermutigen, ihnen helfen, ihre Fragen zu sortieren, hat mal die Leitungskräfte zusammengeholt, dass man sich auch untereinander austauschen konnte, dass man auch sich unterstützen konnte, dass nicht jeder das gleiche Formular nochmal selber schreiben musste, da konnte man einfach das von den anderen übernehmen. Einfach so kleine Beispiele, aber jedenfalls, wo man sagen kann, da hat diese, also die Tatsache, dass diese Koordinatorin mit dieser systemischen Ausbildung jetzt in dem Fall da war und auch durch die Zusammenarbeit der Kitas, sind auch die Arbeitsbedingungen dann besser geworden, weil einfach ein großes Problem sind ja genau diese Konflikte einfach, die diesen Stress verursachen, wenn man da nicht ein gute irgendwas hat, was das auch ein Stück aufhängt oder wo man damit hin kann, ist halt doof. Also das ist, und ich denke, deswegen hat mich das auch sehr beeindruckt zu sehen, dass da dieses Bündnis eben diese Aufmerksamkeit für diese Thematik auch hatte.
Mhm. Seit wann gibt es euren Kita-Preis eigentlich schon? Habt ihr da schon Erfolge quasi aus den letzten Jahren so verzeichnen können? Also dass beispielsweise auch irgendwie die Kita des Jahres nochmal auf euch zugekommen ist und ihr da irgendwie im Austausch seid und irgendwie das Gefühl habt oder da auch vielleicht gefeedbackt wurde, ne? Dass es echt irgendwie auch was gebracht hat, dass sie ausgezeichnet wurden und so weiter. Also kannst du da irgendwas zu sagen?
Ja, also ist jetzt der Durchgang, der jetzt läuft, ist der 8. Also so lange gibt es das schon. Und ja, also es ist tatsächlich ja so, also gerade die Finalisten, die werden ja nochmal besonders, stehen nochmal besonders im Rampenlicht, sage ich mal. Und von den Finalisten, von den im Moment 8 Finalisten, in jeder Kategorie werden dann 3 ausgezeichnet, aber alle 8 werden von uns besucht. Man hat, also bei der Kita-Kategorie wird halt nochmal ganz, guckt das Team nochmal ganz genau, welche Interaktionen finden statt. Und bei uns in der Bundeskategorie ist es so, dass man einen Workshop macht den Tag über mit den Beteiligten des Netzwerks. Also wir führen erstmal viele Gespräche mit ganz unterschiedlichen Eltern, Kita-Fachkräfte, Leitungen und wer eben auch alles zum Bündnis gehört. Und nachmittags hat man dann einen Workshop, wo man auch nochmal gemeinsam an den Themen des Bündnisses arbeitet. Insgesamt haben wir tatsächlich recht oft die Rückmeldung gekriegt, dass dieser ganze Prozess schon auch nochmal einen positiven Impuls gesetzt hat. Man muss dazu sagen, es ist ein gewisser Aufwand, wenn man so weit kommt, also dann eben, wie gesagt, alle zusammenzutrommeln. Ich habe da auch mal sehr großen Respekt davor. Aber mich ermutigt auch wiederum, dass wir oft die Rückmeldung kriegen, das, was wir auch ausdrücken wollen, eine gewisse, einfach so diese grundlegende Anerkennung, dass diese Wertschätzung dafür, dass die Bündnisse, die wir besuchen, die Kitas, die wir besuchen, die machen einfach eine super tolle Arbeit und dass man das auch nochmal würdigt, dass man es anerkennt, dass das als Botschaft ankommt, aber auch, dass nochmal die Impulse, die in den Prozess so ein bisschen eingebaut werden, dass die aufgegriffen werden und dass die da vielleicht nochmal neue Ideen entwickeln. Und tatsächlich bei den Workshops ist es eigentlich auch immer so, gar nicht dadurch, dass wir jetzt neue Ideen reinbringen, sondern nur, dass wir sozusagen diesen Raum organisieren und alle sitzen zusammen. Und also es ist schon ganz oft so gewesen, dass sie dann nochmal auf eine neue Spur miteinander gekommen sind und man dann im Nachhinein nochmal hört, okay, das haben sie jetzt tatsächlich dann umgesetzt. Also den Weg sind sie dann gegangen. Das ist natürlich für uns schön, das so nochmal mitzukriegen.
Total. Ich finde das ganz schön, dass du auch gerade nochmal darauf hingewiesen hast, dass eben das ganze Thema Anerkennung und Wertschätzung für diese Branche, für diesen Bereich mit ein Hebel von euch sind oder auch von dem Kita-Preis ist, ne? Weil ich finde, so aus dem Führungskräfte-Coaching sozusagen weiß ich oder gebe ich ganz oft auch so diesen Impuls, dass es einfach total relevant ist, dass wir eben nicht bloß selber immer Feedback als Führungskraft beispielsweise geben, sondern auch erlauben, dass wir Feedback zurückbekommen oder auch eine positive Wertschätzung zurückbekommen. Weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen und jeder von uns möchte auch für das, was wir tun, irgendwie auf eine Art und Weise anerkannt oder gewertschätzt werden. Und damit eben auch, also Familien, Eltern, ne? Ja, es ist schön, dass ihr eine tolle Kita habt und euch da irgendwie wohlfühlt, aber man kann auch gerne mal eine Wertschätzung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zurückgeben und einfach wirklich anerkennen, dass man sich dort wohlfühlt. Ne? Und das macht ihr halt mit dem Kita-Preis, finde ich. Also, dass die Erzieherin, aber auch die Kitas sich wirklich gebraucht, gesehen fühlen und anerkannt wird, was sie einfach für einen Riesenbeitrag für das Miteinander in dieser Gesellschaft leisten. Das ist schon echt beachtlich. Also vielen, vielen Dank, dass du da auch nochmal das Augenmerk drauf legst. Peter, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne noch eine letzte Frage mit auf den Weg geben und zwar, was bedeutet für dich Menschlichkeit?
Ja, ich finde, ich kann da sehr gut anschließen an das, was du gerade gesagt hast. Tatsächlich, Anerkennung ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema beim Kita-Preis und auch an vielen anderen Stellen. Einfach nur mal darüber nachzudenken, wie schaffen wir eine Art Anerkennungskultur? Das gehört für mich sehr eng mit Menschlichkeit zusammen. Wir sind ja eingestiegen mit so einem kleinen Exkurs zum Thema Migration und auch da finde ich immer wieder, dass diese grundlegende Anerkennung von Menschen und auch von der Lebensleistung und auch von den Anerkennung vielleicht, wenn wir über Fluchtgeschichte reden, auch dessen, was für einen Scheiß manche Leute erlebt haben. Also anerkennen, dass sie es geschafft haben, das durchzustehen, solche Sachen. Ja. Deswegen hat Anerkennung für mich sehr viel mit Menschlichkeit zu tun. Also das heißt, immer wieder sich daran zu erinnern und den Versuch zu machen, Menschen mit dem, was sie sind, was sie versuchen, wo sie sich Mühe geben und wo sie selber sich Mühe geben, etwas Positives in die Welt zu bringen, das auch zu sehen und anzuerkennen.
Yes, das ist das Wort zum Abschluss. Ja, ich finde das großartig. Du hast es super zusammengefasst, Peter. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Ich finde es großartig, dass es Initiativen wie den Deutschen Kita-Preis gibt, der ja bis 7. März, habe ich glaube ich richtig in Erinnerung, ne, die Bewerbungsschotten aufhat. Das heißt, ihr könnt euch jetzt alle dort fleißig bewerben. Und ja, ich freue mich von Herzen über deinen Input, über deine Haltung, über das ganze Wissen, was du mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Danke dir, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.